Okay, zuerst was Organisatorisches. Ich danke Ihnen auf alle Fälle mal herzlich fürs Zusammenquetschen. Und das Zweite ist wegen der Prüfung. Ich bin auch immer wieder wegen der Prüfung gefragt worden. Wir haben ja den Termin 15.06. festgelegt, Mittwoch 15.06. 10 Uhr. Und es gibt jetzt auch einen schönen großen Hörsaal dafür. Und zwar ist es der Hörsaal 7, der Schütte-Lihotzky-Hörsaal. Ich stelle das auch noch ins Netz, aber schreiben Sie es jetzt vorsichtshalber auf. Und ich habe lang mit mir gerungen über die Prüfungsmodalitäten. Es wird so in etwa eine Stunde dauern. Und ich möchte eigentlich keine Unterlagen verwenden. Also Sie sitzen einfach nur vor einem Stapel Papier und Ihrem Ausweis. Weil meine Erfahrung ist, wenn Sie Unterlagen verwenden können, dann werden meine Fragen auch komplizierter, weil ich sozusagen dann keine Wissensfragen stellen kann, weil es macht ja keinen Sinn, wenn Sie das dann irgendwie so direkt aus den Unterlagen abschreiben. Also es kommt Ihnen, glaube ich, auch entgegen, wenn keine Unterlagen verwendet werden dürfen. Also stellen Sie sich darauf ein. Ich mache zumindest noch einen Termin im Oktober und dann nach Bedarf irgendwelche flexiblen Lösungen, dass irgendwie alle Leute eine Gelegenheit haben zur Prüfung. Also Sie müssen jetzt nicht zu dieser Prüfung unbedingt gehen. Im kommenden Oktober gibt es ganz sicher noch einen Termin und dann werden wir weitersehen, wie man das mit Terminen machen. Ja, Unterlagen, also meine Vorlesungsfolien, die von der ersten Vorlesung, die stehen bereits im Netz für die, die das schon gesehen haben, und es ist auch sehr kompliziert, das Passwort zu finden, wie Sie jetzt sicherlich gemerkt haben, aber wie gesagt, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Und ich werde das laufend aktualisieren und laufend die Sachen ins Netz stellen. Und es gibt auch irgendwie eine studentische Initiative, da irgendwelche Vorlesungsmitschnitte ins Netz zu stellen, was ich sehr unterstützenswert finde. Gibt es dazu irgendwelche Fragen zur Organisation? Okay, na gut. Wenn das nicht so ist, dann fange ich an. Ich habe das letzte Mal, ich habe gesagt, mein Wunsch ist es, Informationsvisualisierung irgendwie einzubetten in einen größeren Kontext, und habe das letzte Mal erzählt über ja so Geschichte der Bilder, kann man im weitesten Sinne sagen, wie sind Bilder auch in der Geschichte verwendet worden, und dann bin ich auch länger darauf eingegangen, welche Bedeutung die Verwendung von Bildern in der Wissenschaft hat, und habe versucht, irgendwie Ihnen zu vermitteln, dass das eine irrige Vorstellung ist, dass Bilder in der Wissenschaft nichts zu suchen haben. Die können also sehr wohl eine sehr große Bedeutung haben, und nicht nur um irgendwie trockene wissenschaftliche Texte ein bisschen aufzulockern und zu behübschen, sondern Bilder können auch wirklich sozusagen eine eigenständige Funktion in diesem Zusammenhang haben und können auch Wissen vermitteln, Wissen, das unter Umständen im Text nicht so in der Form drinnen steht. Und ich habe versucht, Ihnen auch zu erklären, dass es Dinge gibt, die einfach wahnsinnig schwer zu beschreiben sind und die man praktisch nicht in Worte fassen kann. Und das ist eben ein Punkt, wo Bilder dann eine sehr große Rolle spielen. Und das ist, wenn Sie so in der Geschichte der Technik ein bisschen herumstöbern, wenn Sie draufkommen, also gerade in den technischen Wissenschaften haben Bilder immer eine unglaublich wichtige Rolle gespielt, weil gerade da besonders viele Gegenstände zu finden sind, die verbal nicht beschreibbar sind. Also wenn Sie an irgendwelche komplexen Maschinen denken, versuchen Sie mal irgendeine sehr komplexe Maschine verbal zu beschreiben, das ist praktisch unmöglich und da kann sich kein Mensch drunter was vorstellen. Also da sind Sie einfach darauf angewiesen, es ist genauso wie wenn Sie bei irgendwelchen Bedienungsanleitungen von komplexen technischen Geräten, brauchen Sie einfach auch Bilder, damit Sie sehen können, was Sie da eigentlich in der Hand haben. Das können Sie einfach nicht beschreiben, und da spielen Bilder eine sehr große Rolle. Und ich habe in dem Zusammenhang, habe ich einmal angefangen, das letzte Mal Ihnen verschiedene Beispiele für bestimmte Funktionen, die Bilder in wissenschaftlichen Büchern erfüllen können, zu erläutern. Das ist jetzt natürlich, diese Folie haben Sie, das ist so, das dient irgendwie zur Wiederholung, die haben Sie das letzte Mal schon gesehen.
Das ist natürlich relativ beliebig, diese Aufgabe. Man kann sich auch andere Funktionen natürlich ausdenken. Aber ich finde, so als Einstieg einmal ist das ganz gut. Und das ist sozusagen eine bestimmte funktionelle Gliederung, welche Funktionen Bilder in wissenschaftlichen Texten erfüllen können. Und ich finde das ganz sinnvoll und ganz nützlich. Wie gesagt, das ist natürlich ist vorstellbar, dass Bilder in wissenschaftlichen Texten auch noch andere Funktionen erfüllen können oder dass man sich da eine andere Systematik ausdenken kann. Aber grundsätzlich finde ich diese Systematik recht spannend und recht interessant. Und sie gibt Ihnen einen ersten Einblick, wie sowas funktionieren kann. Ich habe die ersten vier Beobachtung, Induktion, Methodik und Selbstveranschaulichung habe ich Ihnen schon dargestellt. Das letzte Selbstveranschaulichung, das war dieses PET-Bild, diese Darstellung einer der Gehirnaktivitäten, wenn Sie sich erinnern. Es ist übrigens, unser Beamer funktioniert noch immer nicht, deswegen bin ich noch immer auf ein eher mittelalterliches Gerät hier angewiesen. Fällt mir in diesem Zusammenhang gerade ein. Und jetzt möchte ich im Anschluss daran die Beispiele für die letzten zwei wissenschaftlichen Funktionen Ihnen zeigen. Und zwar das erste wäre Klassifizierung oder Klassifikation. In der Wissenschaft müssen Sie immer klassifizieren, um irgendwelche systematische Aussagen treffen zu können. Sie haben eine Fülle von Phänomenen, wenn Sie sich sozusagen in der Welt so umschauen. Und das tut man im täglichen Leben ja auch, dass man klassifiziert, man tut nicht jeden Hund einzeln betrachten, sondern Sie fassen das halt dann irgendwann einmal schon in der Kindheit zusammen zu einer Klasse Hunde und reden dann halt allgemein über Hunde und nicht über jeden Hund einzeln, weil Hunde gemeinsame Merkmale haben und weil es sinnvoll ist, die zusammenzufassen, weil sie halt, was weiß ich, wenn man Hunde hält, haben die ein gemeinsames Futter und der Tierarzt weiß, wenn die irgendwelche Krankheiten haben, haben sie öfter irgendwelche spezifischen Hundekrankheiten und da weiß er, wie er damit umgehen kann und muss sich nicht jeden Einzelfall mühselig anschauen. Und so. Also es macht Sinn, Objekte zu klassifizieren. Und umso mehr in der Wissenschaft, weil sie einfach dann wirklich über bestimmte Klassen von Objekten irgendwelche systematischen Aussagen treffen können. Das mit der Klassifikation, das muss man auch dazu sagen, so aus wissenschaftstheoretischen Gründen, ist oft nicht ganz einfach. Also das ist ein nicht triviales Problem, wie sie Dinge klassifizieren. Und es gibt Bereiche, wo das leichter ist und Bereiche, wo das schwerer ist. Aber Sie erinnern sich sicherlich noch aus Ihrem Schulunterricht, da gibt es also, was weiß ich, da haben Sie in der Biologie Klasse, was weiß ich, eben Säugetiere, Vögel und so weiter und so weiter. Und da gibt es einfach Tiere, die in keine Klasse fallen, sondern irgendwo dazwischen liegen. Also, was war das Schnabeltier, das irgendwie, wie war das, ein Säugetier ist, das Eier legt oder irgend sowas, wenn ich mich recht, also Sie können mich gern korrigieren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe. Aber es gibt also sozusagen da auch in Wissenschaften, wo das also, da ist das relativ eindeutig in der Biologie, die Klassifikation. In anderen Wissenschaften ist das oft noch viel, viel komplizierter zu klassifizieren. Also es ist an sich nicht trivial, aber Sie können solche Klassifikationen ganz nett auch bildlich darstellen und bildlich erläutern und Leuten irgendwie solche Klassifikationen besser näher bringen, wie wenn Sie das nur verbal beschreiben. Und das Beispiel dafür, das ist ein Bild, das mir an sich immer schon sehr gut gefallen hat, das war die Evolution des Homo sapiens. Und da geht es eben darum, wie sozusagen der Mensch sich aus dem Affen entwickelt und das ist dieses hübsche Bild, das bei irgendwie so bei irgendwelchen Halbaffen da anfängt. Und was ich irgendwie ganz pfiffig bei dieser Darstellung finde, ist, dass sie da hier so eine Zeitachse sozusagen haben. Also dass das nicht nur darstellt, wie sich der Mensch aus dem Affen entwickelt, oder sozusagen aus den Vorfahren der Affen letztlich, sondern sie sehen das sozusagen auch ein bisschen zeitlich dargestellt. Und was typisch ist, und das ist sozusagen auch eine Entwicklung, die Sie da sehen, was typisch ist, das steht im Text auch drinnen, an den Primaten ist, dass sie erstens die Augen nach vorn gerichtet haben, dass sie diesen Daumen, das kennt man ja auch, dass der Daumen gegenübergestellt ist den Händen, und dass sie Nägel haben, das habe ich auch nicht gewusst. Nägel sieht man natürlich da in der Entwicklung nicht, aber die anderen Sachen, die sieht man zum Teil. Also sozusagen, dass die Augen da nach vorne wandern, ist etwas, was ganz nett hier dargestellt ist. Also das sieht man in dieser Entwicklung, wie sozusagen die Augen immer weiter nach vorne gehen. Man vermutet, dass das irgendwie was zu tun hat damit, dass die Menschen in der Savanne gelebt haben und irgendwie da über weite Bereiche abdecken haben müssen, durchschauen, und außerdem, dass die Halswirbelsäule beweglicher ist wie bei anderen Tieren. Okay, also das wäre sozusagen Klassifikation. Sie versuchen eine bestimmte biologische Klasse darzustellen. Das ist auf der einen Seite eben die Klasse der Primaten, und auf der anderen Seite stellen sie eine Entwicklung dar, wie es zu einer bestimmten Klasse, nämlich dem Menschen, gekommen ist. Und sie versuchen das irgendwie bildlich durchschaubar zu machen. Und es ist, also wenn man sich dieses Bild anschaut, sieht man schon, dass das einfach, es bleibt einem wesentlich leichter im Gedächtnis, wenn man das in dieser Form sieht, wie wenn man das als Text liest. So. Und das letzte und komplexeste ist Begriffsbildung. Begriffsbildung ist ein sehr schwieriger Vorgang in der Wissenschaft. Ich meine, es hat schon etwas mit Klassifizierung zu tun, Begriffsbildung. Also sozusagen Begriffe sehr häufig auch auf Klassifikationen beruhen, aber sie haben natürlich auch wissenschaftliche Begriffe, die nicht auf einer Klassifikation beruhen, die irgendwelche Prozesse oder so abbilden. Also ist nicht unbedingt gebunden, aber es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen Begriffsbildung und der Klassifikation. Und sie versuchen, wenn sie wissenschaftliche Begriffe zu bilden, zum Teil sehr abstrakte Vorgänge in irgendeiner Form abzubilden und zusammenzufassen und denen eine Art Namen zu geben. Und wie gesagt, das ist ein sehr komplexer Vorgang, weil auch da gibt oft Begriffe, die umstritten sind. Also wenn Sie, was weiß ich, an so Begriffe wie Demokratie oder so denken, das sind sehr abstrakte Begriffe, wo Sie nicht eine Definition haben, sondern sehr oft sehr viele Definitionen, die sich zum Teil auch widersprechen. Also es ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, diese Begriffsbildung. Und insbesondere bei der Begriffsbildung haben Sie also wirklich ein sehr, sehr hohes Abstraktionsniveau. Wo sie eben, also das ist ein Zitat von Einstein, das ich ganz nett finde, wo sie eben versuchen, eine Vielheit von wirklichen oder gedachten sinnlichen Erlebnissen in einen gedanklichen Zusammenhang zu bringen. Also sie versuchen sozusagen, ein bestimmtes komplexes Phänomen eine Einheit daraus zu machen, wenn sie Begriffe bilden. Also Demokratie ist ein sehr, sehr komplexes Phänomen, das sehr viele Eigenschaften hat und sehr viele Prozesse, die zu diesem Begriff dazugehören, und man versucht es sozusagen unter ein gemeinsames Dach zu bringen. Und wie gesagt, das ist ein sehr schwieriger Vorgang, und da macht es auch manchmal Sinn, dass in irgendeiner Form bildlich zu veranschaulichen. Jetzt ist es bei so Begriffen wie Demokratie oder Freiheit oder so, ist das unendlich schwierig, sowas zu veranschaulichen. Aber es gibt Dinge, die man ganz schön veranschaulichen kann. Und das ist das nächste Bild. Da ist ein Tippfehler irgendwo drinnen, für den ich mich entschuldige. Aber das Bild ist trotzdem ganz nett. Das ist vom Maxwell, der elektromagnetische Felder beschrieben hat. Und das ist auch, das kann man also in mathematischer Form, in sehr komplexer mathematischer Form, kann man elektromagnetische Felder beschreiben. Und Maxwell hat den Eindruck gewonnen, dass das sozusagen nicht dienlich ist, wenn das so ein komplexes mathematisches Modell ist, um diesen Gedanken der elektromagnetischen Felder zu popularisieren. Und deswegen hat er diese, diese Zeichnung, also das ist an sich aus einem Buch von Maxwell, diese Zeichnung gemacht, um das ein bisschen zu veranschaulichen, wie das ausschauen könnte. Jetzt ist es gerade bei so abstrakten Dingen, das muss man auch dazu sagen, bei Verbildlichung, also wenn man Dinge bildlich darstellt, das ist immer natürlich vereinfachend. Also es ist natürlich, schaut ein elektromagnetisches Feld in der Wirklichkeit nie so aus, wie es hier aufgezeichnet ist. Es ist eine Art von Modell und es ist natürlich eine sehr, sehr starke Vereinfachung. Und es ist sozusagen, also ich bin ja keine Physikerin, aber ich habe mir sagen lassen, dass also sozusagen die, in der Theorie über Elektrizität, dass es sehr viele unterschiedliche Ansichten auch gibt. Also da gibt es auch nicht ein einheitliches Modell, sondern Elektrizität hat zum Teil auch sehr unterschiedliche Formen, wie sie auftritt. Und das kann man also auch nicht in einer völlig einheitlichen Theorie erklären. In dem Sinn sind solche Bilder auch immer Vereinfachungen. Und das ist gerade bei Bildern besonders gefährlich, weil Bilder etwas sind, was einem wesentlich besser im Gedächtnis bleiben. Und in dem Sinn ist das immer problematisch. Das habe ich auch bei diesem Pad schon erwähnt. Also natürlich schaut es im Gehirn nicht so aus, wie das Pad das darstellt. Das wäre eine grobe Verfälschung. Und es sind auch diese bildgebenden Verfahren, diese computergestützten bildgebenden Verfahren, vereinfachen immer sehr stark, was sich da tatsächlich abspielt in der Natur. Und ähnlich ist es natürlich auch bei diesen elektromagnetischen Feldern. Und da muss man sich dann immer überlegen, macht das einen Sinn, dass man das so darstellt? Und auf der einen Seite natürlich erleichtert es das Verständnis. Also Sie können sehr komplexe Dinge auf einen Blick sehen und erkennen, was das ist. Also die Idee ist, dass wir zwei Elektroden hier haben, A und B, und die aber unterschiedlich geladen sind und die erzeugen dann auch unterschiedliche elektromagnetische Felder, die sich auch überlagern. Also sie haben da dazwischen haben sie einen Bereich der Überlagerung, wo irgendwelche Dinge passieren, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann, aber die da bildlich dargestellt sind und wo man eben diesen Bereich der Überlagerung auch sehr schön sehen kann. Also wie gesagt, es ist spannend, sich sowas anzuschauen, aber man muss immer sich überlegen, vereinfacht man zu stark, man muss auch immer dazu sagen, es ist eine Vereinfachung und es werden gewisse komplexe Dinge, die sich da noch abspielen, werden da nicht berücksichtigt in diesen bildlichen Darstellungen. Aber auf der anderen Seite hat sich eben sowas sehr durchgesetzt und hilft natürlich auch sehr stark, solche Theorien zu popularisieren, bekannt zu machen und zu verbreiten. So. Das war sozusagen noch ein Nachtrag zum letzten Mal. Und dieses Mal möchte ich über Dinge sprechen, ja, wo es im Wesentlichen um das Verhältnis von Text und Bild im weitesten Sinn geht. Also ich möchte ein bisschen was über Unterschiede zwischen Text und Bild am Anfang sagen und dann etwas erzählen über die Problematik von etwas, das man Visual Literacy nennt, also sozusagen die Fähigkeit, mit visuellem Material umzugehen. Das hängt miteinander zusammen, beides, und das wird so im Wesentlichen den Großteil dieser Stunde ausmachen. Das als erstes einmal, und da auch da muss ich dazu sagen, das ist unter Umständen ein bisschen vereinfachend. Also das ist einmal ein erster Ansatzpunkt, diese Unterscheidung, aber ich werde dann noch diskutieren, dass man unter Umständen das gar nicht so deutlich und klar sehen kann. Aber wie gesagt, das ist einmal ein Ausgangspunkt, was ist der Unterschied zwischen verbaler und bildlicher Darstellung. Das Wichtigste bei der verbalen Darstellung ist, dass sie sozusagen explizite Symbole haben für etwas. Also wenn Sie etwas malen, haben Sie an sich kein Symbol, sondern Sie sehen etwas, also wenn Sie jetzt, ich unterstelle mal, dass Sie realistisch malen wollen, und Sie malen das und dann versuchen Sie das sozusagen abzuzeichnen. Und Sie versuchen eine Analogie herzustellen zwischen dem, was Sie da malen und dem, was gemalt werden soll. Also das nennt man dann auch eine analoge Darstellung, weil sie eben zumindest eine Ähnlichkeit da sein sollte zwischen dem, was sie darstellen wollen und dem, was dann, was weiß ich, auf ihrer Leinwand oder wo auch immer.
Eine Zwischenfrage dazu. Ein Piktogramm wäre dann quasi genau dazwischen, zwischen diesen beiden Beschreibungen.
Ja, würde ich auch sagen. Sie haben noch ein bisschen eine Analogie und sie versuchen, aber es hat schon einen, ich zeige dann noch ein paar Piktogramme zum Beispiel. Aber guter Einwand. Also, wie gesagt, das unterstellt natürlich immer, dass sie realistisch malen wollen. Und bei der Sprache haben sie das sozusagen nicht. Sprache, also so, es hat, normalerweise geht man davon aus, dass ein sprachlicher Ausdruck, ein Wort oder so, nichts eigentlich, außer dass sie es draufpicken künstlich, hat nichts mit dem zu tun, was sie darstellen wollen. Also wenn sie irgendwas Schuh nennen, dann hat das sozusagen aus Sicht der Analogie keinen Zusammenhang mit einem Schuh. Deswegen heißt Schuh sozusagen, der Begriff Schuh ist ja doch auf der ganzen Welt, sind die Schuhe relativ ähnlich, aber es gibt ja in den verschiedensten Sprachen extrem unterschiedliche Wörter dafür, weil es eben keine Analogie gibt. Das Einzige ist, also da gibt es in der Psychologie, das zeige ich immer ganz gern her, also es gibt unter Umständen etwas, was man lautmalerische Begriffe nennen könnte, wenn ich da noch... Irgendwas. Ich habe leere Seiten gefunden. Nein. Ah. So. Wo oben ist. So, vielleicht finde ich da auch noch einen Stift, der schreibt. Stellen Sie sich so eine Form vor. Und das werden jetzt nicht alle sehen, aber das ist so irgendwas Wolkenartiges, Rundes. Was davon würden Sie als Maluma und was würden Sie als Trakete bezeichnen?
Trakete, das obere.
Sind da alle einverstanden oder gibt es Menschen, die... Also das ist jetzt Gruppendruck, ich weiß schon, aber gibt es Menschen, die das als Maluma bezeichnen würden? Nein, ich weiß, es hat keinen Sinn, das zu fragen. Aber es ist normalerweise, da gibt es auch psychologische Untersuchungen und es ist so, dass die meisten Leute das als Pakete bezeichnen und das als Maluma. Also es gibt ab und zu, haben sie schon Ausnahmefälle, wo sozusagen lautmalerisch, wobei das auch ungeklärt ist, wie das in anderen Sprachgemeinschaften ist. Also das ist halt eben Mitteleuropa oder so, dass man sowas, also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht überhaupt nur im deutschen Sprachraum ist, aber wie gesagt, im deutschen Sprachraum ist es ziemlich eindeutig, dass das Pakete und das Maluma ist. Also sie haben das ab und zu, aber das sind Ausnahmefälle. Also der Normalfall ist, dass ein Wort was ganz was Künstliches ist und eigentlich nichts damit zu tun hat, was es bezeichnet. Also es ist sozusagen ein explizites Symbol, das ist Start Nummer 2, explizites Symbol, das man quasi künstlich schafft, um es auf einen Begriff draufzubieten, sozusagen. Also das ist ganz künstlich. Das zweite ist, dass diese sprachlichen Symbole diskret sind. Also Worte, normalerweise, das ist eine etwas schwierige Geschichte, aber normalerweise geht man davon aus. Und es ist auch unterschiedlich, also ich glaube, es gibt Sprachen, wo das nicht so eindeutig ist, dass Worte wirklich diskret sind, aber irgendwann habe ich das einmal gelesen, aber wie gesagt, in Mitteleuropa oder in Europa überhaupt ist es tendenziell so, dass Worte diskrete Symbole sind. Also mit Ausnahmen, ja?
Was ist mit Worten, die in verschiedenen Kontexten verwendet werden können, die mehrere Bedeutungen haben?
Das ist in dem Fall nicht, weil es ist also sozusagen, da geht es nur darum, dass es ein diskretes Symbol ist. Es ist, das ist an sich egal. Also sozusagen, es geht nur, es ist sozusagen, was diskretes Symbol heißt hier, es ist natürlich ein wichtiges Phänomen, aber hier heißt es nur, dass es im Bild keine diskreten Symbole sind, das heißt, wenn Sie einen Baum malen, ich meine, ja, bei einem Baum ist es ein bisschen schwieriger, aber sozusagen, wenn Sie ein Bild, so stellen Sie sich vor, Sie malen ein Bild von einem Wald und Sie haben es leicht impressionistisch angehaucht und so und haben so Farbtupfer, das ist dann nicht mehr diskret. Also da können Sie dann nicht mehr irgendwo hindeuten und sagen, das ist jetzt ein diskretes Symbol. Es sei denn, Sie haben ein Piktogramm. Also da haben Sie wieder diese Diskretheit. Aber es geht darum, ob Sie wirklich sozusagen ein eindeutiges und abgrenzbares Symbol für etwas haben.
Also geht es nicht um die Semantik, sondern...
Es geht nicht um die Semantik, sondern nur darum, dass es abgrenzbar ist. Und dass ich sozusagen sagen kann, ich habe mehrere Symbole, die ich dann, also es geht auch um die Grammatik, in Wirklichkeit hängt das alles zusammen. Es geht auch darum, dass ich das sozusagen grammatikalisch, ich habe ja in der Sprache, in jeder Sprache grammatikalisch wohlgeformte Sätze. Also ich kann, was weiß ich, den Artikel im Deutschen kann ich in der Regel nur, ich weiß jetzt nicht, ob es Ausnahmen gibt, aber in der Regel steht der Artikel vor dem Hauptwort. Und zwischen dem Artikel und dem Hauptwort steht das Eigenschaftswort. Und das ist auch in der, also bei den Bildern nicht so. Da haben Sie keine Grammatik normalerweise, wie Dinge zusammengefügt werden können. Da können Sie sozusagen Baum und, ich meine, was weiß ich, wenn Sie an Chagall denken oder so, wo Dinge in der Luft herumfliegen und so. Also da gibt es sozusagen keine eindeutige Grammatik. Ich meine, ich nehme das wieder zurück mit Chagall. Ich habe gesagt, realistische Malerei. Aber sozusagen, Sie können an sich auch in der realistischen Malerei beliebig kombinieren, ohne dass es irgendeine Grammatik gäbe, normalerweise. Ich sage das einmal so. Und also da, es geht sozusagen darum, um diese Geschichten, Sie haben sozusagen einen Vorrat an präzise definierten, diskreten Symbolen, die Sie nach bestimmten festgelegten Regeln kombinieren können. Und das wäre Sprache. Und wenn Sie das nicht haben, Sie haben sozusagen keine präzise festgelegten Symbole, weil Bäume sind ja auch sehr unterschiedlich. Also Sie können, was weiß ich, einen Baum oder irgendeinen Bonsai oder einen Laubbaum oder so, die sind ja wahnsinnig unterschiedlich, die Bäume. Und Sie haben sozusagen kein eindeutiges Symbol für einen Baum. Und wie gesagt, wenn Sie dann anfangen, einen Wald zu malen und das irgendwie verschwimmt, dann ist das überhaupt schon mit der Diskretion vielleicht ist da nicht das richtige Wort, aber mit der Diskretheit, ist das überhaupt schwierig. Und damit habe ich das auch schon gesagt, das Nummer 2 implizit. Also es gibt sozusagen kein präzises Symbol, wo Sie jetzt sagen können, das ist das Symbol für Baum. Und wie gesagt, auch da im Gegensatz zu Piktogrammen. Also bei Piktogrammen, das ist so natürlich künstlich hergestellt. Und Sie haben auch keine eindeutigen Regeln der Kombination von verschiedenen Symboltypen und so. Und da kann man noch sagen, eines ist abstrakt und das andere ist konkret. Also Sprache abstrakt, ja, sagt man eben so. Ist das so halbwegs verständlich? Und wie gesagt, es gibt, man kann natürlich diskutieren darüber, ob das so stimmt. Und es gibt Leute, die das zum Beispiel in Frage stellen, dass es eine Grammatik der bildlichen Darstellung gibt. Und ich würde auch diese Unterscheidung eigentlich nur auf realistische Abbildungen beziehen. Also ich vermute, dass das, also wie gesagt, wie bei den Piktogrammen oder auch wenn Sie sich Diagramme, also ich werde dann später noch mit Ihnen über Diagramme reden, wenn Sie sich Diagramme anschauen, da haben Sie dann schon Probleme mit dieser Darstellung. Und es gibt, also ich habe jetzt auch einmal ein Buch gelesen, also es gibt auch Autoren und Autorinnen, die sagen, dass es schon so etwas wie eine Grammatik der bildlichen Darstellung gibt. Ja, da werde ich Ihnen auch noch ein Beispiel zeigen, wobei das natürlich nicht so eine strikte Grammatik ist, wie zum Beispiel die deutsche Grammatik, die also wirklich sehr strikte Regeln hat, die einzuhalten sind, sondern das sind eher in Richtung von Daumenregeln, die man formulieren kann, auch bei bildlicher Darstellung. Also es ist nicht ganz so einfach, aber es ist sozusagen ein ganz guter Ansatzpunkt, wo man sich ein bisschen vergegenwärtigen kann, wie der Unterschied zwischen Sprache und Bild sein könnte. Wie gesagt, das ist ein bisschen theoretisch, aber ist ein spannender Ansatzpunkt, meiner Meinung nach. So. Ja, und das ist sozusagen, da versuche ich das dann schon zu problematisieren. Diese Unterscheidung, die ich jetzt gebracht habe, impliziert in gewissem Ausmaß, dass sozusagen Sprache etwas ist, was konventionell ist, was künstlich festgelegt ist, und Bild ist etwas, was natürlich kommt. Also wenn Sie an Fotos zum Beispiel denken, wenn Sie als Kind gelernt haben, die Welt um sich herum zu interpretieren, dann wird Ihnen das auch keine Schwierigkeiten bereiten, ein Foto zu interpretieren. Also weil es einfach ein, vielleicht nicht 1:1 Abbild, aber doch ein sehr nahes Abbild der Realität ist, eine Fotografie. Und in dem Sinn gibt es Leute, die sagen, das Bildverständnis, dass Bilder deswegen so sinnvoll sind und auch für zum Beispiel für Lehrbücher oder so sinnvoll sind, weil sie spontan verstanden werden können und weil das quasi angeboren ist oder zumindest bereits in der frühen Kindheit gelernt worden ist. Und das liegt eben daran, dass es bei Bildern keine expliziten Symbole gibt. Weil explizite Symbole, wie zum Beispiel also Worte, die sie schreiben müssen, ist etwas, was sie lernen müssen. Also das ist auch was, wie ich versucht habe Ihnen zu zeigen, das ist was Künstliches, was keinen Zusammenhang hat mit dem, was weiß ich, eben, wenn Sie ein Bild von einem Schuh sehen, ist das spontan, erkennen Sie, das ist ein Schuh, normalerweise. Wenn Sie das Wort Schuh in Chinesisch sehen, dann werden Sie es vermutlich nicht spontan erkennen, weil das erlernt werden muss. Und das ist eben das sozusagen dieses Problem an der, ich meine, das macht sozusagen Sprache so schön und so schrecklich, dass Sie es lernen müssen, aber dass Sie eben sehr viele Dinge auch damit machen können. Aber Sie müssen es halt lernen. Also insbesondere also die gesprochene Sprache im Sinn von Sie müssen Begriffe lernen und die geschriebene Sprache im Sinn von Sie müssen die Worte dazu lernen. In dem Sinn also ist das was Erlerntes, während das Anschauen von Fotos, da gibt es keine Kurse dafür, wie man Fotos anschaut, sondern das können Sie einfach, weil Sie in dieser Welt leben. Das ist etwas, was Sie spontan beherrschen. Und da gibt es eben zwei unterschiedliche Positionen in diesem Zusammenhang. Es gibt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, dass eben Bildererkennen so sinnvoll ist, weil es quasi angeboren oder zumindest in früher Kindheit erlernt worden ist. Und es gibt andere, die sagen, dass Bilder auch konventionell sind, also dass sie sozusagen konventionelle Symbole verwenden und dass wir in Wirklichkeit auch das Erkennen von Bildern lernen müssen. Und da kommt dann diese Geschichte mit der Visual Literacy ins Spiel. Da komme ich dann ein bisschen später noch darauf zu sprechen. Also dass man sozusagen auch das Interpretieren von Bildern lernen muss. Und jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel, das sozusagen, ich meine, ich persönlich neige eher dazu, ich meine, das ist eine schwierige Geschichte, aber ich persönlich neige eher dazu zu sagen, dass das Verstehen von Bildern auch erlernt werden muss, wobei es natürlich Unterschiede gibt. Aber es gibt ganz spannende Untersuchungen, die sozusagen sich angeschaut haben, ob es eine kulturelle Abhängigkeit bei der Interpretation von Bildern gibt. Und da hat es in das ist am Land in Botswana, also in einer Kultur, die von unserer komplett verschieden ist, ist dieser Cartoon gezeigt worden und die Leute sind gefragt worden, wie man das zu interpretieren hat, diesen Cartoon. Und für uns ist das, denke ich, also wie gesagt, auch hier wieder, das ist wahrscheinlich Gruppendruck, aber es ist im Prinzip, lasst sich zeigen, dass im europäischen Sprachraum oder auch in Nordamerika oder so, das relativ eindeutig interpretiert wird. Da ist dieser Mensch, der so einen Kappel auf dem Kopf hat, der einen Busch gießt und schweißüberströmt da in der glühenden Sonne stehst und gießt und gießt und zum Schluss denkt er sich, warum soll ich da die Büsche gießen und gießt sich selber, weil er so, weil ihm so heiß ist und weil er eigentlich eine kühle Dusche haben will. Und wie gesagt, das lässt sich nachweisen experimentell, dass das in westlichen Ländern relativ einheitlich so interpretiert wird. Wenn Sie jetzt in eine Landgemeinde in Botswana gehen und fragen, wie das zu interpretieren ist, werden Sie sehr unterschiedliche Interpretationen finden. Und also erstens werden die Leute es zum Teil nicht verstehen und wenn sie es verstehen, dann werden sie es völlig anders interpretieren. Also was da steht, also Sie können das dann auch noch anschauen in den Unterlagen. Es gibt einige Leute, die glauben, dass das ein Geist ist, wegen diesen Tropfen oder ich weiß nicht, was manche glauben, dass der Schweiß, das was wir ziemlich eindeutig als Schweiß erkennen, sozusagen dieser Zusammenhang, den stellen wir sehr rasch her zwischen Sonne und Schweißtropfen, die glauben, dass das Blut oder Regen oder Tränen sind und viele verstehen auch nicht, dass sozusagen diese Konvention des Comic Strip, dass da zu verschiedenen Zeitpunkten, die aufeinanderfolgen, verschiedene Aktivitäten dargestellt werden. Also das ist etwas, was uns von Kind auf, also auch meine Mutter hat mir, wie klein war, Tom und Jerry vorgelesen und so, und ich vermute, dass das bei Ihnen ähnlich gewesen sein wird, dass Sie auch irgendwie als Kinder auch schon mit Comic-Strips konfrontiert waren. Das ist etwas, was sozusagen bei uns ein Teil der Kultur ist, Comic-Strips, und offensichtlich ist es so, dass in Botswana und in ländlichen Gegenden das nicht so ist, dass die einfach auch mit diesem Format des Comic-Strip überhaupt nicht vertraut sind und das gar nicht nachvollziehen können, dass da eben aufeinander abfolgende Zeitpunkte hier dargestellt werden in so einem Karton. Also wie gesagt, das wäre ein Hinweis darauf, dass es durchaus auch bei solchen analogen Darstellungen, wo ich quasi die Realität versuche abzubilden, dass es auch bei solchen Darstellungen einen gelernten Anteil zumindest gibt. Also natürlich haben auch die Leute in Botswana erkannt, dass es um irgendeine menschenähnliche Person geht. Aber wie gesagt, einiges rundherum war halt für sie irgendwie anders zu interpretieren. Und da gibt es offensichtlich zumindest einen Anteil von Gelernten in diesem Zusammenhang. Ich habe schon gesagt, dass es da vermutlich auch sehr unterschiedlich ist, was sie überhaupt darstellen und was für eine Form der Darstellung sie haben. Wenn sie, also das ist, wie gesagt, auch wieder eine etwas artifizielle Unterscheidung, aber ab und zu ist es sinnvoll, solche Unterscheidungen zu treffen, auch wenn die nicht absolut sind. Natürlich gibt es Darstellungen, die da nicht in diese entweder darstellenden Bilder oder logische Bilder hineinpassen, aber es ist so eine, meiner Meinung nach, eine ganz sinnvolle Annäherung. Und mit darstellenden Bildern ist hier gemeint, das sind Bilder, die sozusagen halbwegs realistisch sind. Also realistische Gemälde oder Fotos oder Dinge, derartige Dinge oder Zeichnungen, die relativ nahe an der Realität sind. Also Dinge, Darstellungen, die zeigen, wie die Dinge aussehen. Und auf der anderen Seite kann man auch von logischen Bildern sprechen. Das ist, also wie gesagt, wie man das jetzt bezeichnet, ist belanglos, aber das sind sozusagen eher abstrakte Formen der Darstellung wie Linien- oder Balkendiagramme, also alles dieses ganze Repertoire, das Sie sicher aus Excel kennen und die also meiner Meinung nach sehr stark konventionell sind. Also das ist so, dass, also das lässt sich, soweit ich weiß, auch relativ gut zeigen, dass man für die Interpretation von so Linien- und Balkendiagrammen muss man einfach eine gewisse geometrische Vorbildung haben. Also das ist etwas, wenn Sie sozusagen ein sechsjähriges Kind vor ein Balkendiagramm setzen und sagen, was ist das, dann wird das ein ja buntes Feld oder irgend sowas, buntes Viereck. Aber man kann, wenn man das nicht gelernt hat, sowas zu interpretieren, kann man eigentlich damit nicht umgehen. Also da muss man mal wissen, was das kartesische Koordinatensystem ist und sowas einmal gesehen haben und wie man Werte aufträgt im kartesischen Koordinatensystem und so. Wenn man das alles nicht gelernt hat, hat man bei der Interpretation von solchen Abbildungen relativ große Schwierigkeiten. Also da würde ich sagen, da ist der gelernte Anteil relativ groß und da ist sozusagen auch ein gewisses Nahverhältnis natürlich zur gesprochenen Sprache. Also da können Sie unter Umständen auch, ich meine, da kann man dann diskutieren darüber, inwieweit Sie explizite und diskrete Symbole tatsächlich haben. Weil Sie können zum Beispiel festlegen, dass also Linien eben etwas Bestimmtes bedeuten oder dass Vierecke im Balkendiagramm oder ja, Viereck, ja im weitesten Sinn sind es Vierecke, also diese Balken, das heißt einfach was. Also das ist sozusagen ein Symbol mit einer expliziten Bedeutung. Oder also das ist halt dann auch, oder Sie können im Diagramm explizit festlegen, Sie haben eine Linie, wo schwarze Vierecke drinnen sind, das ist dann die Linie, die, ich weiß nicht, das Produkt X bezeichnet und Verkaufszahlen des Produkts X, und dann haben Sie eine Linie mit weißen, mit also Dreiecken, die nicht ausgefüllt sind, und das ist dann das Produkt, die Verkaufszahlen des Produkts Y. Also das sind dann auch künstlich festgelegte, explizite, quasi sprachliche Symbole. Also das sind dann Symbole, die sehr stark ins Sprachliche dann schon gehen, die also explizit sind, die diskret sind, und ja, Grammatik kann man sich dann streiten. Also das sind auch Darstellungsformen, die schon eine sehr große Nähe zu der sprachlichen Darstellung haben. Also wie gesagt, das ist sozusagen bei bildlichen Darstellungen ist das immer sehr unterschiedlich, inwieweit Sie diese Analogie zum Dargestellten noch haben. Also da sozusagen, wenn Sie wirtschaftliche Phänomene in einem Liniendiagramm darstellen, dann haben Sie sozusagen im Sinn eine Analogie im Sinn von, was weiß ich, wenn Sie Wirtschaftswachstum darstellen, wird die Kurve hinaufgehen, und wenn Sie Schrumpfen der Wirtschaft darstellen, wird die Kurve hinuntergehen. Dann haben Sie noch ein bisschen eine Analogie da, aber natürlich, wenn Sie die Kurve so sehen, wird nicht jeder spontan denken, oh, das ist eine Darstellung unserer Wirtschaftsentwicklung, sondern das kann auch was völlig anderes sein. Also wenn bei dem Foto ist es klar, Sie machen ein Foto von ihren Eltern und dann schauen Sie sich das Foto an und Sie wissen auf den ersten Blick, ja, das sind meine Eltern. Also Wie gesagt, da ist auch bei den bildlichen Darstellungen
ein... Gut, das weiß aber auch nur ich, dass das meine Eltern sind. Ja, weil du den zeigst, weiß es nicht.
Ist korrekt, ja. Ist korrekt in dem Sinne, ja, natürlich. Es ist auch bei solchen Sachen. Natürlich, also ich würde sagen, es gibt überall ein bisschen einen Anteil an Gelernten und die Frage, wie groß dieser Anteil an Gelernten ist, ist eben unterschiedlich. Und sozusagen, sie haben eine Art von Kontinuum und der ist am größten bei sprachlicher Darstellung, da müssen sie am meisten lernen und am geringsten bei sehr realistischen Darstellungen. Ja. So, und jetzt kommen wir zu den Piktogrammen und eben auch das als Beispiel dafür, dass es Darstellungen gibt, die so in der Mitte dieses Kontinuums sind. Das sind die Piktogramme für den Flugverkehr. Und da sehen Sie auch, also ich meine, es ist halt schwierig, natürlich kennen Sie die meisten Piktogramme inzwischen, weil sie Ihnen geläufig sind, weil ich vermute, dass die meisten von Ihnen doch einige Male schon auf einem Flughafen waren. Aber es ist natürlich klar, dass diese Darstellung von Toiletten, also das eine ist für Damen und das andere für Herren ist bei uns offensichtlich, aber inzwischen ist das auch nicht mehr so, dass Frauen nur Röcke tragen und in anderen Ländern ist das überhaupt nicht so durchgängig, dass Frauen Röcke tragen und Männer Hosen. Also wenn Sie an Indien denken, irgendwelche Wallenden oder, ja, ich weiß nicht, irgendwelche orientalischen Länder, wo auch die Männer wallende Gewänder tragen und so, also da ist diese Unterscheidung durchaus nicht selbstverständlich. Also das ist, wie gesagt, das ist für Leute aus anderen Kulturkreisen ist das durchaus gewöhnungsbedürftig. Und es ist vermutlich auch nicht völlig offensichtlich, dass wenn Sie dann den Koffer sehen, dass das zum Beispiel Gepäckaufbewahrung heißt. Ich vermute, dass es Gepäckaufbewahrung heißt, aber das könnte natürlich auch etwas ganz was anderes heißen, was irgendwie mit dem Gepäck zu tun hat. Also ich weiß nicht, Gepäck verschicken oder so. Keine Ahnung. Aber das sind sozusagen Dinge, die auf der einen Seite leicht erkennbar sein sollen und auch international sein sollen, in dem Sinn, dass auch Leute, dass man quasi über Sprachgrenzen hinweg etwas darstellen kann. Aber natürlich ist auch hier ein konventioneller Anteil, ein Anteil, der gelernt werden muss. Letztlich müssen sie diese Bilder in Wirklichkeit auch lernen und es ist nicht völlig offensichtlich bei diesen Bildern, was sie eigentlich bedeuten. Aber sie sind natürlich, wenn sie einmal gelernt sind, sind sie leichter verständlich. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass das der große Vorteil der chinesischen Bilderschrift ist. Die haben ja in China eine unglaublich komplexe Schrift und einer der Vorteile ist, dass es über alle chinesischen Dialekte hinweg verständlich ist. Das finde ich an sich ganz spannend, weil man fragt sich immer, warum die so eine wahnsinnig komplizierte Schrift mit so unendlich vielen Schriftzeichen verwenden. Und das China war ja immer ein sehr zentralistisches Reich und die ist tatsächlich problemlos für alle Leute lesbar, auch für Menschen. Also es gibt, habe ich mal sagen lassen, also ich weiß das natürlich nicht selber, aber angeblich ist es so, dass sich viele Leute, die chinesische Dialekte unterschiedliche sprechen, sprachlich untereinander, wenn sie reden miteinander, nicht verstehen, aber dass sie haben eine einheitliche Schrift. Also in dem Sinn, sowas macht natürlich schon auch Sinn, auch wenn es manchmal wahnsinnig komplex sein kann. Also das ist sozusagen wirklich, solche Bilderschriften sind etwas, was Sprache transzendiert. Ja, und wie ich schon angedeutet habe, möchte ich jetzt kurz auch etwas über Visual Literacy erzählen. Literacy ist ein Wort, das meiner Meinung nach nicht übersetzbar ist. Also es, manche Leute, man kann es mit Literalität übersetzen oder so. Also und es ist auch die Bedeutung ist umstritten. Also ich weiß, das ist, wenn man Technikern sagt, es gibt Begriffe, die umstritten sind, wo es mehrere Definitionen gibt, ruft das immer großes Leiden hervor. Aber es ist so, also sie haben in vielen Sozialwissenschaften, und das ist nicht ein Mangel der Sozialwissenschaften, sondern das hängt damit zusammen, dass das einfach wirklich sehr, sehr komplexe Dinge sind, mit denen man hier zu tun hat. Und deswegen gibt es einfach auch Auffassungsunterschiede in diesem Zusammenhang. Literacy heißt einmal zunächst, in einer ganz engen Definition heißt es, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben. Also das, was sozusagen also ein nicht literater Mensch ist, ein Analphabet, kann man sagen. aber im Prinzip gibt es keine gescheite, ich habe bis jetzt noch keine gescheite Übersetzung von diesem Begriff gefunden. Es kommt an sich aus dem Lateinischen und sozusagen eben Literati waren Menschen, die schreiben und lesen konnten. Im weitesten Sinn natürlich heißt es, und es gibt also relativ viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die argumentieren, dass das ein viel zu enger Begriff ist und dass sozusagen nur das mechanische Schreiben und Lesen, das ist es ja eigentlich nicht. Und was eigentlich wirklich ist, ist das Verständnis. Also habe ich verstanden, was ich geschrieben oder gelesen habe? Oder tue ich nur mechanisch schreiben, irgendwie, was weiß ich, Einkaufslisten oder so? Oder bin ich in der Lage, zum Beispiel einen Zeitungsbericht auch wirklich zu verstehen und wiederzugeben? Also das ist auch diese ganze Geschichte mit der PISA-Studie, das geht ja auch in diese Richtung, dass man sozusagen Texte nicht nur schreiben und lesen kann, sondern auch wiedergeben kann, was man da gelesen hat. Also das wäre sozusagen eher ein Begriff, den man als Bildung damit, also da kann man dann Literacy mit Bildung übersetzen im Deutschen. Das wäre sozusagen Literacy, die sich auf Worte, auf Sprache bezieht, und also auf geschriebene Sprache. Und in Analogie dazu haben Leute in den, das ist so eine Bewegung, die in den 50er, 60er Jahren entstanden ist, haben diesen Begriff der Visual Literacy entwickelt. Und die Idee da ist eben, wie ich schon gesagt habe, dass sozusagen das Verstehen von Bildern nichts ist, was spontan kommt, sondern dass das auch etwas ist, was gelernt werden muss. Und das ist kein Zufall, dass das in den 60er Jahren aufgekommen ist. Das ist auch sehr stark im Zusammenhang mit den Massenmedien und mit dem Fernsehen, die also da eine große Bedeutung gewonnen haben. Und da ist es darum gegangen auch, also das ist sozusagen an der Wiege gestanden, dieser Visual Literacy Bewegung, dass man Kindern zum Beispiel beibringt, dass sie kritisch fernsehen oder dass man Leute sozusagen ein Gefühl dafür vermittelt, wie man mit den Informationen aus den Massenmedien umgeht. Also das hängt auch sehr eng mit diesem Begriff Visual Literacy zusammen, dass Leute eben Massenmedien, die Inhalte, die aus den Massenmedien kommen, kritisch verarbeiten und kritisch betrachten und sozusagen auch nachdenken, was da aus dem Fernseher oder aus der Zeitung kommt. Ja, gibt es auch wieder viele Definitionen, und sozusagen eine einfache Definition wäre natürlich, also dass man verstehen und, ja, right, das ist immer ein Problem. Das ist sozusagen auch ein Problem bei dieser Visual Literacy, dass sozusagen wenige Leute zeichnen können. Also ich kann auch nicht sonderlich gut zeichnen, und das ist etwas, was man spontan eigentlich auch nicht kann. Und das ist etwas, was mit der Fotografie zum Beispiel überwunden worden ist. Also mit der Fotografie können sozusagen auch Menschen, die händisch nicht wirklich gut zeichnen können, können Bilder erzeugen, die trotzdem gewissen Qualitätsansprüchen genügen. Also da haben sie die Möglichkeit dann, und das ist sozusagen, Fotografie ist etwas, was sich zu dieser Zeit massenhafter verbreitet hat, und das spielt natürlich in diesem Zusammenhang auch eine große Rolle. Das ist ein multidisziplinäres Gebiet, diese Visual Literacy, und es gibt sehr viele Disziplinen, und damit hängt auch diese Heterogenität der Ansätze in der Visual Literacy zusammen. Also natürlich hat Kunst in diesem Zusammenhang sehr viel zu sagen, spielt eine sehr große Rolle, aber auch Psychologie, Wahrnehmungspsychologie, also ich werde dann in der nächsten Stunde anfangen, über die Psychologie menschlicher Wahrnehmung etwas zu erzählen. Das ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Linguistik natürlich, also es war so, dass die Visual Literacy sehr stark am Anfang in Analogie zur Sprache definiert worden ist. Philosophie spielt da auch eine große Rolle und so. Also es ist sozusagen wirklich ein sehr breit angelegtes Gebiet. Und eigentlich letztlich aufbauend auf dieser Visual Literacy hat sich dann auch dieser Begriff der Digital Literacy, das sage ich jetzt nur so, das ist so nebenbei, eine Bemerkung. Also inzwischen gibt es eben nicht mehr nur diese Literacy, die auf Sprache beruht, sondern auch andere Arten der Literalität, eben diese visuelle Literalität und digitale Literacy, also die Fähigkeit, mit dem Computer umzugehen. Wobei, das kann man auch unterschiedlich definieren. Hier steht eine Definition, die sehr stark darauf abzielt, dass man mit der Information umgehen kann, die aus dem Computer kommt, insbesondere aus dem Internet. Also das ist ja auch etwas, was ein großes Problem ist, dass sie im Internet eine unheimliche Fülle an Informationen haben, aber sie haben die Filter, die sie durch Verlage zum Beispiel haben, haben sie nicht mehr. Das heißt, das erfordert, dass man wesentlich kritischer an Inhalte im Internet herangeht, als wenn sie konventionelle Massenmedien zur Hand nehmen. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass alles, was in einer Zeitung steht, auch wahr ist. Das ist eh bekannt, dass das nicht so ist. Und dass da auch sehr viel Unsinn und sehr viel Schund drinnen steht. Aber dieses Problem ist durchs Internet und durch World Wide Web natürlich noch viel, viel mehr verschärft. Also im normalen Zusammenhang, da wissen Sie dann, welche Zeitung Sie in die Hand nehmen, da wissen Sie in etwa, wie ist die Ausrichtung dieser Zeitung, und da gibt es Zeitungen, die seriöser sind und Zeitungen, die weniger seriös sind, und da können Sie ein bisschen einschätzen, wem können Sie trauen und wem können Sie nicht trauen. Und bei Verlagen, also insbesondere bei wissenschaftlichen Verlagen, jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das Auswahlverfahren in jedem Fall wirklich ein gutes ist, aber tendenziell haben Sie sowas wie eine Qualitätskontrolle bei Verlagen. Also die werden nicht jeden Mist und jeden Unsinn publizieren, sondern schauen sich das doch auch an. Dass sie manchmal daneben liegen können, ist eine andere Frage. Gibt es natürlich, dass sie irgendwelche Bücher publizieren, wo ein Unsinn drinnen steht, das wissen wir alle, aber tendenziell haben sie schon sowas wie eine Qualitätskontrolle. Und das ist etwas, was im Internet natürlich komplett wegfällt. Und wir sind aber trotzdem daran gewöhnt, dem geschriebenen Wort, das so schwarz auf weiß daherkommt, zu vertrauen. Also das ist auch etwas, was man an sich meiner Meinung nach lernen muss. Kann ich dem trauen, was da aus dem Internet da zu mir kommt, oder kann ich dem nicht trauen? Weil jeder wirklich alles hineinstellen kann. Und wenn ich irgendwelche, also ich will jetzt nicht Anhänger der New Age beleidigen, aber sozusagen, wenn ich irgendwelche skurrilen Theorien da hineinstelle oder so, und ich weiß nicht, irgendwie die Idee habe, dass die Welt in 20 Jahren untergeht oder so, kann ich das alles machen. Und es hindert mich sozusagen niemand daran. Wobei ich da wieder dazu sagen muss, es gibt auch viele Bücher, wo sowas drinnen steht. Also man muss das natürlich auch immer relativieren. Das ist auch bei den Büchern natürlich nicht so eindeutig, dass ich diese Qualitätskontrolle habe. Aber wie gesagt, beim Internet ist das noch wesentlich verschärft. Und dadurch, dass sie auch diese rechtlichen Probleme haben, Verlage sind wesentlich leichter klagbar, und wenn sie da irgendwas Falsches sagen, ist das sozusagen auch juristisch wesentlich leichter zu ahnden wie im Internet. Also das kommt dann auch noch dazu. Und das, was hier mit Digital Literacy gemeint ist, ist genau diese Fähigkeit, dass sozusagen, Sie müssen so und so auf die Massenmedien schon kritisch schauen, und da müssen Sie noch ein Schäufer zulegen im Internet und noch kritischer sein und sich anschauen, woher kommt das, wer hat das geschrieben. Ist ja auch oft gar nicht nachvollziehbar, wer das geschrieben hat und so. Also das ist auch eine Art von Literacy, wie ich mit die absolut nicht durch Lesen und Schreiben können abgedeckt ist. Also das ist sozusagen etwas, wo ich auch denke, dass da gewisses Lernen erforderlich ist. Also in dem Sinn, es gibt eben zunehmend mehrere Definitionen davon, was Literalität bedeuten könnte. So, oje, eine. Das ist leider, Entschuldigung, das Original ist wesentlich besser, da ist der Toner ausgegangen. Aber ich werde das wissen. Deutlich zu sehen. Das habe ich gestern noch in aller Eile gemacht, diese Folie, und die ist nicht wirklich perfekt geworden. Es gibt einen Namen müssen Sie sich nicht merken, aber ich schreibe das halt hier auf, damit es irgendwie ein Wort dazu gibt. Das ist ein Mann namens Jack Davis. Was ich wesentlich spannender finde, ist, dass diese Visual Literacy Bewegung insbesondere am Anfang sehr stark von der Kodak Corporation gesponsert worden ist. Also die haben aus einsichtigen Gründen sehr großes Interesse daran gehabt, dass es Forschung in diesem Bereich gibt, und haben das auch sehr großzügig finanziell unterstützt. Also die stehen sozusagen an der Wiege dieser Forschung zur Visual Literacy. Und dieser Jack Davis hat eben im Auftrag der Kodak Corporation untersucht, wie man die Fähigkeiten von Kindern zur Visualisierung verbessern kann. Und was er herausgefunden hat, was ich ganz spannend finde, ist, dass sozusagen diese Bemühungen auch dazu führen, dass Kinder, also indem man versucht, ihre Visual Literacy zu erhöhen, dass sie dann auch ein erhöhtes Selbstwertgefühl haben und auch eine veränderte, Gänsefüßchen positivere Einschätzung zur Gesellschaft. Jetzt kann man natürlich bei solchen Untersuchungen dann in jedem Fall argumentieren, dass immer wenn man sich um Kinder eben kümmert und denen Aktivitätsangebote macht, wird das vermutlich zu einer Verbesserung ihrer Situation führen, aber ja, wie auch immer. Es gibt diese Untersuchungen. Und Ihr habt es schon erwähnt, ein wesentlicher Aspekt in dem Zusammenhang, und das ist etwas, wo ich auch inzwischen das Gefühl habe, dass das tatsächlich nicht mehr so stark ist. Aber am Anfang ist so wirklich die Visual Literacy noch sehr stark im Schatten der Linguistik gestanden. Und sie haben wirklich sehr stark eben versucht, Visual Literacy in Analogie zum Lernen der geschriebenen Sprache zu definieren. Und also man hat auch zum Beispiel versucht, Filmgrammatiken zu finden, also eine Grammatik, wie Filme aufgebaut sind. Wobei ich schon gesagt habe, das ist halt natürlich bei bildlichen Darstellungen ist das sehr schwierig. Natürlich können Sie gewisse, also nicht, dass ich mich jetzt mit Filmen, mit den Methoden, wie man Filme gestalten kann, wirklich auskennen würde, aber natürlich können Sie bestimmte, was weiß ich, Blickwinkel, wie Sie einen Film anschauen oder wie ein Film geschnitten ist oder so. Natürlich können Sie solche Methoden in irgendeiner Form formalisieren. Aber ich vermute, dass es sozusagen nie so eine stringente Grammatik wie die sprachliche Grammatik werden wird. Aber es gibt also sehr spannende Untersuchungen in dem Zusammenhang, und diese Visual Literacy Untersuchungen, die eben solche Filmgrammatiken versucht haben zu erstellen, haben an sich auch sehr spannende Einsichten über die Gestaltung von Filmen gebracht. Also da haben auch Filmemacher viel gelernt, wie man Filme aufbauen kann und welche Mittel man in welchem Zusammenhang wie einsetzen kann. Also da sind sicherlich spannende Dinge rausgekommen, auch wenn ich den Eindruck habe, dass sozusagen das nie so eine stringente Grammatik wird wie die sprachliche Grammatik. Aber man kann trotzdem, wie gesagt, man kann aus solchen Unterschiedlichen sehr viel lernen. So. Und um Ihnen das ein bisschen, diesen Bereich der Visual Literacy ein bisschen näher zu bringen, ist sozusagen eine Grafik, was wie gesagt, also das ist eben ein Bereich, der sehr heterogen ist, und das ist ein Vorschlag dafür, was alles Visual Literacy sein könnte. Es ist sicherlich nicht die letzte Entscheidung und die sozusagen die letzte beste Möglichkeit, das zu darzustellen, was Visual Literacy ist, sondern auch nur ein Ansatzpunkt, um einen ein bisschen einen Eindruck davon zu geben, was Visual Literacy alles umfassen könnte. Und sie haben ganz links etwas, was als Visual Thinking bezeichnet wird. Das geht, das ist auf der nächsten Folie, die Ihnen dann eigentlich wahrscheinlich nicht zeigen werde, aber die Sie in den Unterlagen finden. Das ist ein Mann, der Rudolf Arnheim heißt, der das das geht im Wesentlichen auf ihn zurück, der ein, kann man sagen, sehr kunstinteressierter Psychologe war und sich mit der Wahrnehmung von Kunst sehr intensiv beschäftigt hat. Und sein Wunsch war im Wesentlichen zu zeigen, dass man Wahrnehmung von Denken nicht so trennen kann. Also das ist tatsächlich so, dass in der Psychologie sozusagen das Denken immer als eine höhere geistige Fähigkeit gesehen wird und die Wahrnehmung, die sinnliche Wahrnehmung als etwas, was doch ein bisschen, ich sage das jetzt ein bisschen tendenziös, das eher minder war und wenig sozusagen geistige Fähigkeiten. So wahrnehmen kann jeder, aber denken, das ist was für besonders gescheite Menschen. Und der Arnheim hat sich dagegen gewandt und hat gesagt, das kann man so nicht trennen. Also das ist etwas, Wahrnehmung und Denken ist etwas, was zusammengehört. Und ohne Wahrnehmungsinhalte können wir auch nicht denken. Also es gibt sozusagen kein, oder fast kein, man kann natürlich sich logisch, was weiß ich, irgendwelche logischen Schlüsse ohne Wahrnehmungsinhalte, aber das ist doch wirklich eine sehr, sehr spezialisierte Art des Denkens, die sehr weit von dem entfernt ist, was in der Realität passiert. Wenn Sie in der Realität denken, müssen Sie denken auf Grundlage bestimmter Wahrnehmungsinhalte. Also man kann eher argumentiert, man kann das überhaupt nicht trennen voneinander, und seine Vorstellung ist auch, dass Bilder, also Images, Imagery, da werde ich auch dann noch drauf eingehen, das ist ein Begriff, der in dem Zusammenhang eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass wir, ich will das jetzt wirklich nur andeuten, das ist etwas, was ich in der übernächsten Stunde höchstwahrscheinlich diskutieren werde, er meint eben, dass wir sehr stark auch aufgrund von Bildern denken. Das ist auch was, was unter Umständen uns zunächst einmal ein bisschen seltsam vorkommen wird, aber man kann das also durchaus auch begründen, auch experimentell begründen, dass Bilder, bildliche Vorstellungen für unser Denken eine sehr große Rolle spielen. Und ich habe versucht zu argumentieren, dass man sehr viele Dinge nicht verbal darstellen kann. Und es ist die Frage, wie denken wir über diese Dinge, wenn nicht in Bildern? Also wenn ich das nicht verbal darstellen kann, kann ich nur in Bildern. Also wenn ich mir vorstelle, wie funktioniert eine Maschine oder so, dann kann ich mir das letztlich nur in Bildern. Also natürlich jetzt nicht so in Art Fotografiebildern, sondern das sind sicherlich schon in einer bestimmten Form verarbeitete Bilder, aber ich kann eigentlich nur in Bildern über sowas denken, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also ich hoffe, das erschreckt Sie jetzt nicht, dass ich immer wieder Ihnen erzähle, es gibt einfach Bereiche, die sehr kompliziert sind und wo wir auch nicht so viel wissen drüber. Und da gibt es einfach unterschiedliche Theorien, wie das funktioniert. Und wie gesagt, der Arnheim ist eher einer der Vertreter der Theorie, dass wir in Bildern denken und dass Bilder auch fürs Denken eine sehr, sehr große Rolle spielen und sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ja, ja, und da gibt es diese Geschichten mit rechten und linken Gehirnhälften, das hat mich immer etwas verunsichert, aber wie gesagt, das kennen Sie sicherlich, aber zumindest manche von Ihnen. Und über mentale Modelle werde ich später auch irgendwann einmal etwas erzählen. Metaphern, Denken in Metaphern ist an sich auch nicht unspannend, also vor allem, wenn man es interpretiert als Denken in Analogien. Das ist auch ein Beispiel, das ich in dem vernetzten Lernen immer wieder bringe. Es ist so, dass Sie das Wissenschaftsfortschritte manchmal tatsächlich darauf beruhen, dass Leute Analogien verwenden. Wenn Sie zum Beispiel denken an das Atommodell, das Atommodell ist an sich eine Analogie des Kreisens der Planeten um die Sonne. Also Sie haben sozusagen etwas, was im Kern ist, und Sie haben Objekte, die aufgrund der Gravitation um diesen Kern herum kreisen. Also das Atommodell ist in dem Sinn eine Analogie des Modells des Sonnensystems. Das ist natürlich keine 1:1 Entsprechung, aber es ist eine analoge Vorstellung. Und das sind Dinge, die Sie sehr oft in der Wissenschaft haben, dass Sie sozusagen nicht durch logische Schlussfolgerungen auf irgendetwas kommen, sondern dass Leute einfach wirklich durch Analogieschlüsse auf etwas kommen. Und es ist angeblich so, nicht, dass ich mich in Chemie auskennen würde, aber das wird als Beispiel immer wieder angeführt, dass der Chemiker, der auf den Benzolring gekommen ist, ist angeblich vor dem Feuer gesessen und ist eingeschlafen und hat von einer Schlange geträumt, die sich in den Schwanz beißt. Und dann hat er sich gedacht, fix, dieses Benzol, das muss eine Ringstruktur haben. Ist eine nette Geschichte, erzähle ich so, war angeblich so. Ich meine, ich will das jetzt dahingestellt sein lassen, aber ich erzähle diese nette Geschichte nur, um Ihnen ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wie solche Analogieschlüsse funktionieren und dass das tatsächlich manchmal funktionieren kann. Und das, was ich, das zeige ich auch ganz gerne her. Das ist eine Untersuchung, die gemacht worden ist. Also wie gesagt, die Leute, die das schon im vernetzten Lernen gehört haben, die können kurz einmal die Ohren zumachen. Aber den anderen zeige ich das gerne her. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Burg. Und diese Burg wird belagert. Okay. Stellen Sie sich vor, dass das eine Burg ist. Und zu dieser Burg führen vier Straßen hin, die alle vermint sind. Und der General, der diese Burg belagert, möchte diese Burg jetzt stürmen und hat irgendwie ein großes Heer. Und wenn er mit seinem großen Heer über eine dieser Straßen marschiert, dann explodieren alle diese Minen. Und da denkt er lange darüber nach, wie kann er dieses Problem lösen, dass er diese Burg trotzdem belagern kann, ohne dass diese Minen hochgehen. Und ich sage jetzt die Lösung dazu. Das ist so, das erscheint mir unwahrscheinlich, aber die Lösung dafür ist, dass er sein großes Heer in vier Teile aufteilt. Und angeblich ist es dann so, wenn ein kleines Heer über diese Straßen, diese Verminten gehen, dann gehen die Minen nicht hoch. Wie gesagt, das erscheint mir technisch nicht sehr wahrscheinlich, aber das ist die Lösung dazu. Und Das war so, dass es, ich habe den Namen vergessen. Es gibt einen deutschen Forscher in den 30er Jahren, der solche Sachen untersucht hat. Und der hat den Leuten zuerst eine ganz andere Geschichte erzählt. Und zwar, sie haben einen Tumorpatienten, den sie mit Strahlen behandeln möchten, um den Tumor zu zerstören. Und das große Problem ist, wenn sie die Strahlen auf den Tumor richten, wird auch gesundes Gewebe zerstört und das ist lebensbedrohlich, also diese Zerstörung des gesunden Gewebes. Und die Leute sind dann gefragt worden, wie man dieses Problem mit der Bestrahlung lösen kann. Und sehr viele Leute sind nicht drauf gekommen. Und dann wurde zusätzlich diese Geschichte mit der Belagerung erzählt. Und die Leute, die die Geschichte mit der Belagerung gehört haben, haben die Lösung dann relativ rasch gefunden, weil die Lösung natürlich ist, dass man rundherum bestrahlt. Also sie haben sozusagen da den Tumor und sie treten. Das ist halt eine sehr militaristische Analogie, aber sie richten sozusagen den Strahl nicht so massiv hierher über eine Richtung, sondern sie richten das sozusagen aus vielen Richtungen und der trifft dann hier im Tumor zusammen. Und sie haben hier sozusagen die massive Dosis, die den Tumor zerstört, und in allen anderen Richtungen haben sie eine relativ geringe Dosis, die das gesunde Gewebe nicht zerstört. Und das ist an sich meiner Meinung nach ein ganz nettes Beispiel für den Wert von Analogieschlüssen, weil natürlich diese Geschichte mit dem General und so, die ist ja schon ziemlich seltsam. Aber an sich kann das also für die Lösung solcher Probleme, kann die Verwendung solcher Analogien dann durchaus sinnvoll sein. Und wie gesagt, das lässt sich empirisch zeigen, wenn man solche Dinge kennt, solche seltsamen Geschichten, dass man dann auch, also das ist ja durchaus ein realistisches und sinnvolles Problem, diese Geschichte mit dem Tumor, dass man sowas dann wesentlich besser lösen kann. Und dass solche Analogien und auch dieses metaphorische Denken operiert sehr stark auch mit bildlichen Darstellungen. Also so wie das mit dem Benzolring und dieser Schlange, die sich in den Schwanz beißt und so. Also da spielen bildliche Darstellungen eine sehr große Rolle. Und wie gesagt, das wäre sozusagen auch ein Argument von Arnheim, dass dieses analoge, sehr stark bildlich orientierte Denken eben auch in der Wissenschaft einen sehr großen Wert hat. So, visuelles Lernen, das ist etwas, worüber ich auch noch reden werde. Also ich möchte Ihnen ein Beispiel, ein sozusagen Anwendungsbeispiel für Visualisierung dann darstellen, und das ist halt, nachdem Lernen ein Gebiet ist, das mir sehr nahe steht, möchte ich das am Beispiel vom Lernen darstellen. Ich habe schon erwähnt, dass die Verwendung von Bildern beim Lernen lange Zeit sehr verpönt war und jetzt doch mehr an Bedeutung gewonnen hat und letztlich auch immer wichtiger wird, insbesondere natürlich auch beim Lernen am Computer, weil einfach das Darstellen von Bildern am Computer etwas ist, was relativ einfach ist. Und dieses visuelle Lernen hat zwei Aspekte, und der eine Aspekt ist eben wirklich dieses Lernen mit Bildern, also von den Leuten, die lernen. Und auf der anderen Seite, ein anderer Aspekt des visuellen Lernens ist, wie gestalte ich Material, mit dem gelernt werden soll, ob das Bilder enthält. Also das werden sozusagen, das ist so ein zwei geteilter Wissensbereich, und ich werde auch auf beide Bereiche eingehen. Also auch, das ist ein nicht triviales Gebiet und ein nicht triviales Problem, wie verwende ich überhaupt Bilder sinnvoll. Es ist nicht jedes Bild, also dass ich in ein Schulbuch hineintun muss, unbedingt positive Effekte haben. Ich habe schon auf die Problematik hingewiesen, dass Bilder auch manchmal unzulässig vereinfachen können. Also das muss man sich auch dessen muss man sich immer bewusst sein, wenn man Bilder verwendet. Schränkt das nicht letztlich dann den Fortschritt, den Lernfortschritt ein, wenn die Leute dann bis ans Ende ihrer Schulzeit an einem bestimmten Bild picken bleiben und sich daraus nicht wegbewegen können? Also das ist auch eine Frage, wie gestalte ich? Und dann diesen Aspekt visuelle Kommunikation, und da geht es sehr stark auch um diese, also einerseits Kunst, wie interpretiere ich Kunst, das ist ja auch nichts sozusagen, was ganz eindeutig ist, also vor allem im Mittelalter und in der frühen Renaissance war in der Kunst, hat Symbolik eine sehr große Rolle gespielt, und da hat es wirklich quasi verbale Symbole gegeben. Also gibt es ein berühmtes Bild von einem flämischen Maler, der eine Hochzeit gemalt hat, wo ein Hund drauf ist auf dem Bild, und dieser Hund bedeutet eheliche Eintracht oder irgend so etwas. Also die haben wirklich ganz, ganz explizite Symbole verwendet, oder, ja, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber wie gesagt, oder bestimmte Blumen, die bestimmte, was weiß ich, die Lilie, die die Reinheit der Jungfrau Maria symbolisiert und so. Also da ist nichts zufällig in diesen Bildern. Das sind auf der einen Seite sind das also wirklich so abgemalte, analoge Darstellungen und auf der anderen Seite ist das fast verbal, dass die wirklich Objekte aus der Realität verwenden, um bestimmte sehr abstrakte Begriffe zu symbolisieren. Also das, und das muss man wissen. Also das, sozusagen, das ist sicherlich etwas Gelerntes. Das muss ich einfach wissen, dass die weiße Lilie die Reinheit der Jungfrau Maria bedeutet oder so. Also das erschließt sich nicht aus dem Bild, sondern das muss ich gelernt haben. Also das wäre dieser Kunstbereich. Und auf der anderen Seite den Medienbereich, das habe ich schon angesprochen, dass Medien auch geeignet interpretiert werden sollen. Und dazu habe ich jetzt, wo ist es? Ein Beispiel gebracht, das mir ganz gut gefällt, weil es sozusagen etwas ist, was, an was man eigentlich, also ich jetzt dann nicht gedacht und mir das recht überrascht, aber es erscheint mir völlig unplausibel. Sie haben ja ein Bild von Aborigines in Australien und was in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt, ist der Blickwinkel, den der Fotograf auf dieses Bild gerichtet hat. Und das ist kein horizontaler Blickwinkel, also es ist sozusagen, sie schauen nicht gerade auf diese Leute, die vor diesen Hütten stehen, sondern es ist so ein schräger Blickwinkel. Also sie haben sozusagen hier die Hütten und ich schaue da so schräg drauf. Und das kann man so interpretieren. Also das sind in dem Buch, aus dem ich das habe, gibt es mehrere solche Beispiele. Also auch eine Schule in Südafrika, wo auch so schräg auf die Kinder fotografiert worden ist. Und die Autoren meinen, dass das bedeutet, und das erscheint mir nicht völlig unplausibel, dass es sozusagen eine gewisse Distanz zum dargestellten Gegenstand dabei zum Ausdruck bringt. Also wenn Sie an Fotos denken, was weiß ich, Familienfotos und ich gehe zum Fotografen, dann ist es immer ein Foto, das wirklich so gerade auf die dargestellte Person deutet. Also in den seltensten Fällen, außer bei so ganz künstlerischen Fotos, aber in den seltensten Fällen wird irgendwie, was weiß ich, Sie machen ein Hochzeitsfoto für Ihre Eltern oder so, wird vermutlich nicht schräg fotografiert werden, sondern der Fotograf oder die Fotografin wird gerade vor Ihnen stehen und Sie gerade fotografieren, direkt ins Gesicht. Und das ist etwas, was laut den Autoren dieses Buches bedeutet, dass ich, damit will ich ausdrücken, das gehört zu meiner Welt. Also wenn ich sozusagen gerade davor stehe und direkt fotografiere, ist das etwas, was ich akzeptiere, als zu meiner Welt gehörig. Und wenn ich so schräg fotografiere, ist es so eine Art schiefer Blickwinkel, der bedeutet, dass das etwas ist, was nicht zu meiner Welt gehört. Und das sind so Mechanismen, also jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das tatsächlich so ist oder nicht, aber es erscheint mir nicht völlig unplausibel. Und sozusagen, weil es wirklich so ein schiefer Blickpunkt ist, den man sozusagen da hat. Und das sind also Dinge, die, wenn man sich das Bild nur so anschaut, kommt man auf sowas. Also ich wäre auf so eine Überlegung gar nicht gekommen, aber das sind Dinge, mit denen man sehr viel machen kann. Bei der Fotografie. Also normalerweise sagt man ja, fotografieren ist, ich stelle mir hin und bilde einfach die Realität ab, so wie sie ist. Aber offensichtlich ist es so, dass man durch die Wahl des Blickwinkels sehr viel aussagen kann. Also das sind Dinge, die ganz unbewusst ablaufen dann und die möglicherweise auch vielen Fotografen und Fotografinnen gar nicht bewusst sind, wenn sie das machen. Aber man kann einfach durch die Wahl des Bildausschnittes oder des Blickwinkels einfach schon eine Botschaft verbreiten, die so gar nicht offensichtlich wird. Und die Idee dieser Visual Literacy-Forschung ist eben, dass man solche Dinge bewusst macht. Jetzt will ich nicht behaupten, dass das hundertprozentig in jedem Fall so ist, dass ein Fotograf oder eine Fotografin, die so schräg auf was fotografiert, immer diese Distanz ausdrücken will. Aber ich denke, es ist wichtig, über solche Sachen zu diskutieren und sich über sowas Gedanken zu machen. Und das ist Teil von Visual Literacy, wie könnte man solche Dinge interpretieren. Und was sozusagen damit ausgedrückt werden soll, ist, dass Bilder nicht einfach nur ein willkürlicher Ausschnitt der Realität ist, sondern dass Fotografen und Fotografinnen immer schon eine Botschaft haben, einfach dadurch, wie sie den Bildausschnitt wählen und eben wie sie den Blickwinkel wählen. Und wie gesagt, da muss man sich Gedanken drüber machen, das ist nicht einfach so, dass man sich die Fotos anschaut und sagt, nett, gefällt mir oder hässlich, gefällt mir nicht, sondern dass man sich auch Gedanken drüber macht, was für eine Botschaft wird hier eigentlich vermittelt. Und das ist eben, wie gesagt, Teil auch von Visual Literacy, darüber zu diskutieren.
So. Und ganz zum Schluss möchte ich über etwas, auch wieder etwas sprechen, was Ihnen unter Umständen völlig trivial erscheinen wird. Sie kennen alle Excel natürlich. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wie man solche Diagramme macht. Und das hat irgendwie auch einen Grund, dass ich immer wieder Diplomarbeiten und sonstige Arbeiten in die Hand kriege und dass mir doch immer wieder auffällt, dass solche Diagramme nicht gut verwendet werden und dass sozusagen da Fehler gemacht werden und dass es mir eigentlich ein Anliegen ist, Ihnen zumindest ganz kurz ein paar Probleme in diesem Zusammenhang aufzuzeigen. Sie werden jetzt sagen, ja, selbstverständlich und das ist mir alles kein Problem, da Tortendiagramme oder Balkendiagramme zu machen und so, mache ich doch mit links und so, aber wie gesagt, da muss man einige Sachen berücksichtigen bei solchen Diagrammen und ich möchte es zumindest anreißen, dass Sie vielleicht das nächste Mal, wenn Sie Diagramme machen, sich ein bisschen was überlegen. Das ist sozusagen für mich ein bisschen ein Teil von Visual Literacy, wie man sie auf der Universität beim Erstellen von irgendwelchen, Sie müssen ja dann, viele von Ihnen müssen ja dann auch eine Baccalaureatsarbeit machen oder so und unter Umständen verwenden Sie da Diagramme, dass Sie sich einmal überlegen, dass diese Diagramme auch wirklich gut gestaltet sind. Wie schon gesagt, solche Diagramme, solche grafischen Darstellungen sind Dinge, die erlernt werden müssen und Dinge, die schon fast eine quasi sprachliche Funktion haben und sind also durchaus nicht unkomplex. Es gibt eine ganze Fülle, ich habe da nur wirklich so beispielhaft ein paar aufgezählt. Sie wissen alle, was Tabellen, was Tortendiagramme, was Balken. Balkendiagramme, das ist irgendwie eine schwierige Geschichte, weil ich bin inzwischen draufgekommen, dass es Leute gibt, die zwischen diesen und diesen unterscheiden. Also das wäre die eine Variante. Und dann gibt es natürlich auch noch diese da hier, die so laufen. Jetzt kann man darüber diskutieren, also ich meine, es gibt Leute, die stringent unterscheiden dazwischen. Also ich habe eine Autorin gefunden, die sagt, solche Balkendiagramme sind nur dann zulässig, wenn ich hier eine Zeitachse habe. So streng würde ich das nicht sehen. Das halte ich persönlich für unsinnig, aber wie gesagt, das sind im Prinzip sind es zwei unterschiedliche Dinge, wobei, ja, also da kann man darüber diskutieren, ob so eine strikte Unterscheidung zwischen diesen beiden Diagrammen sinnvoll ist oder nicht. Und Liniendiagramme, also das sind so, das zeige ich dann eh noch mehr. Flussdiagramme werden Sie hoffentlich alle schon einmal gesehen haben. Das ist etwas, was in der Informatik außerordentlich wichtig ist und was ich Ihnen ans Herz lege. Baumdiagramme, das wären sozusagen so Art hierarchische Darstellungen, wo Sie unter Umständen irgendwelche Klassifikationen oder so darstellen. Ist nur wirklich so ein grober Überblick, was ist da alles. Da gibt es wirklich eine unglaubliche Fülle von Dingen, die in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen. Und jetzt so klassische Beispiele. Das ist tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Overhead-Projektor. Ja, so schaut das aus. Es projiziert nur Schwarz-Weiß, ich weiß nicht wie, aber ich habe immer gedacht, das sind nur Lampen und Spiegel, die da projizieren, aber das ist nicht so.
Ich glaube, die Farben leuchten nicht durch.
Ja, ich weiß nicht, woran das liegt.
Keine Ahnung. Wird das sein.
Ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist, im Original ist das bunt. Was mich immer wieder wundert. Tortendiagramme. Das Wichtige ist, das ist mir jetzt in einer Diplomarbeit untergekommen und da habe ich sofort aufgejault. Ein Tortendiagramm, Sie werden jetzt sagen, das ist völlig trivial, aber wie gesagt, das müssen Sie dann wirklich in jedem Einzelfall auch so machen. Tortendiagramm heißt, das sind Teile von 100%. Ich habe jetzt ein Tortendiagramm einmal in die Hand gekriegt, wo zum Schluss 120% rausgekommen sind. Das soll man natürlich nicht tun. Und wie gesagt, ich sage nur, Sie lachen jetzt drüber, aber wenn man nicht aufpasst, passiert einem das selber sehr leicht. Also wie gesagt, schauen Sie, ob das wirklich so ist und ob das wirklich sinnvoll ist, was Sie machen. Also Sie müssen auch immer wirklich die sinnvollste Lösung für Ihre Daten finden. Und manchmal sind eben Tortendiagramme nicht sinnvoll. Tortendiagramme sind immer nur dann sinnvoll, wenn Sie, also das sollten natürlich auch nicht zu viele Teile sein, aber wenn Sie wirklich explizit Teile eines Ganzen oder Teile von 100% herzeigen wollen.
Also das muss nicht in jedem Fall, muss ein Tortendiagramm sinnvoll sein. Und wie gesagt, achten Sie darauf, dass das wirklich immer 100% ergibt und dass es wirklich eine ganze Torte ist und nicht irgendetwas Seltsames, wo sich Kategorien überlappen. Dann das zweite sind Liniendiagramme. Also das ist wirklich alles nur beispielhaft und sehr kurz dargestellt. Liniendiagramme drücken einen Trend aus. Also das sollten Sie dann verwenden, wenn Sie Steigerungen oder Rückgänge haben. Also wenn Sie sozusagen so etwas ausdrücken wollen und so etwas in visueller Form darstellen wollen, dann ist ein Liniendiagramm die geeignete Darstellungsform. Und Sie müssen kontinuierliche Daten haben. Und Liniendiagramme sind natürlich sehr sinnvoll, wenn Sie auf der X-Achse und die Zeitachse haben. Also wenn Sie so zeitliche Veränderungen darstellen wollen. Und wie gesagt, kontinuierliche Daten, also keine kategorisierten Daten. Balkendiagramme haben Sie dann, können Sie dann verwenden, wenn Sie kategorisierte Daten vorliegen haben. Das ist natürlich so, dass Sie diese Daten aus den Liniendiagrammen auch, das wird in der kennt das aus der Psychologie, da wird das häufig gemacht, dass Sie Sachen dann in Kategorien einteilen, dass Sie sagen, was weiß ich, das macht manchmal einen Sinn, wenn Sie sehr dünn besetzte Kategorien haben, da machen Sie dann größere, in der Mitte haben Sie dann kleinere Kategorien und an der Grenze haben Sie dann sehr breite Kategorien und da kriegen Sie dann auch solche Balkendiagramme. Also das muss nicht unbedingt sein, dass diese Daten schon kategorisiert vorliegen. Es macht manchmal Sinn, selber Kategorien zu formulieren und das dann in so einer kategorisierten Form darzustellen. Ja, also das ist jetzt nur einmal so ganz schlicht, so wirklich die Basics, die man auf alle Fälle berücksichtigen muss. Und jetzt ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. In diesem Beispiel gibt es zwei Dinge, die fehlerhaft sind und die man vermeiden sollte. Erstens ist es völlig überladen durch diese Zahlwerte. Und diese Zahlwerte sind an sich völlig sinnlos, weil sich die eh aus den Achsen, hier aus den Achsen schon ergeben. Also sozusagen, Sie haben hier 10.881, das wissen Sie, also Sie brauchen diesen genauen Zahlenwert, brauchen Sie nicht unbedingt, das können Sie aus einer Tabelle unter Umständen ablesen, die dabei gelegt ist, und Sie wissen eh, dass das etwas über 10.000, was auch immer das ist, Ticketverkauf. Also sozusagen Zahlen im Verkauf von irgendwelchen Fahrkarten oder was das sind. Also Sie können in etwa, und sozusagen Sie wollen, also wenn Sie ein Liniendiagramm zeichnen, wollen Sie eh die absoluten Zahlenwerte gar nicht haben, sondern Sie wollen ja nur den Trend haben. Sie wollen sehen, steigt der Verkauf von Fahrkarten oder sinkt er. Also Sie wollen wirklich nur den Trend sehen und nicht die absoluten Zahlenwerte. Und das führt nur dazu, dass diese Grafik sehr, sehr unübersichtlich wird und dass Sie abgelenkt werden davon, sich die Trends anzuschauen. Das ist das eine. Und das andere ist, was man auch nicht machen sollte, ist, dass man da diese Einteilung ändert. Also da wird, Sie haben sozusagen da eine Jahreseinteilung, 70, 72, 74, 76. Und da wird plötzlich, ohne dass man erfährt, warum das eigentlich so ist, wird das dann jahresmäßig gemacht. Also das ist auch etwas, was Sie vermeiden sollen, dass Sie unterschiedliche, auf dieser X-Achse und auch auf der Y-Achse dann eine unterschiedliche Einteilung machen. Das sollte eine regelmäßige Einteilung sein, damit Sie sozusagen auch wirklich ein eindeutiges Bild haben, das Sie auf den ersten Blick erkennen können. Also bei so einer Darstellung, da müssen Sie dann irgendwie, das ist analytisch einfach schwierig und Bilder sind einfach dazu da, die sollen sozusagen Ihnen wirklich die Möglichkeit geben, auf einen Blick Erkenntnisse aus Ihnen abzulesen. Und Sie sollen es nicht unnötig kompliziert machen, zum Beispiel eben dadurch, die Skaleneinteilung sich plötzlich unmotiviert verändert. Also das sind sozusagen so Don'ts, wie Sie es nicht machen sollen. Und damit bin ich für heute am Ende.